Hallo, hier ist Daniel von Musikgespräch. Ihr hört jetzt unsere zweite Folge von Aneignung von Musiken. Die erste Folge kam ja vor einem Monat heraus. Scene hat sie euch angekündigt und ich kündige jetzt die zweite Folge an. Wir haben, es ist eine alte Folge, wir haben ein bisschen dran rumgeschnitten. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Und ich hoffe, dass wir uns dann am 20.08. bei unserem Live-Podcast sehen werden. Informationen folgen über die sozialen Medien. Also jetzt erstmal viel Spaß mit der zweiten Folge.
Musikgespräch.
Hallihallo.
Da sind wir
wieder. Zurück.
Genau. Wir haben gerade gesprochen über was sich Musik aneignet, wie in Musik Aneignung passiert. Wir können da jetzt tausende von Beispielen nennen. Wir haben das sehr allgemein gefasst. Ich habe darüber geforscht. Andere Menschen haben darüber geforscht.
Sehr, sehr viele Menschen haben darüber geforscht.
Ja.
Und es wird nach wie vor darüber geforscht.
Genau.
Und das ist auch sehr schön, weil
dort
sehr, sehr viel passiert. Und das Hybridisierung, Aneignungsprozesse sind wichtige Prozesse beim Entstehen, bei der Veränderung von Kultur. Und wenn wir Kultur verstehen wollen im weitesten Sinne und Musik verstehen wollen, dann kommen wir nicht drum rum, diese Prozesse auch zu untersuchen.
Korrekt. Und ich finde es sehr spannend, weil ich habe das auch gemacht. Ich habe mich ja da im Bereich der jamaikanischen Musik auseinandergesetzt viel, dass man das auch wirklich musikanalytisch in der Musik erkennt, also das kann man, also an musikalischen Parametern kann man das festmachen, eine Veränderung und eine Aneignung, so wie ich jetzt über Scarlatti gesprochen habe. Aber, würde Jogi Löw würde sagen, aber, und so ziehen, gibt es jetzt natürlich auch, darüber haben auch schon viele Leute gesprochen, aber ziehen fest das jetzt mal grob zusammen.
Ich möchte eigentlich ein zweites kleines Fass aufmachen.
Ach so, du willst jetzt schon? Also ich dachte, dass du jetzt darüber sprichst, über quasi welche Gruppen oder Akteure sich Musik aneignen. Das ist ja auch ein Punkt.
Aber das sind so viele. Ich habe zwei Sachen ein bisschen vorbereitet.
Aber das geht ja in die Richtung,
oder? Ich habe ein bisschen Migration
vorbereitet
und ein bisschen Gender vorbereitet, wenn ich das so salopp mal sagen darf.
Mach mal Migration und Gender.
Ich mache Migration und Gender.
Ja.
Also zu Musik und Migration, das ist so ein bisschen mein eigenes Steckenpferd. Mhm. Ich habe mir einfach drei kleine Schlagworte aufgeschrieben. Migration, Flucht, Kulturaustausch.
So,
weil Flucht und Migration natürlich nicht das Gleiche ist. Ich eigentlich so primär im Bereich der Fluchtforschung mich bewege. Wir haben viel schon gesprochen über Aneignungsprozesse und auch Mobilität. Wir gehen hier so ein bisschen auch fast in so raumsoziologische Denkmodelle mit hinein. Es gibt momentan eine Ausstellung, über die bin ich zufällig gestolpert. Das Plakat habe ich in Hamburg gesehen. Und zwar im Neandertal-Museum in Mettmann.
Ja, da kommt Martin Keimer her.
Ja.
Naja.
Die schreiben auf ihrer Homepage, und das möchte ich so ein bisschen als Leitgedanken an den Anfang meines kleinen Beitrages setzen. Ich zitiere: Die Ausstellung heißt 2 Millionen Jahre Migration.
Okay.
Und sie schreiben auf ihrer Homepage: Die Ausstellung verdeutlicht mit einem Blick in unsere früheste menschliche Entwicklungsgeschichte, dass Mobilität und Migration selbstverständliche Bestandteile des Menschseins und kein modernes Phänomen sind. Menschen waren zu allen Zeiten mobil. Auf der Suche nach Nahrung, Wasser und anderen Ressourcen haben sie sich stets sowohl kleinräumig bewegt, als auch andere Regionen und Kontinente besiedelt. Zitat Ende.
Ja,
keine super neue Erkenntnis. Wir haben gerade schon viel drüber gesprochen.
Putzig.
Fand ich aber sehr süß, dass das auf dieser Museumsseite noch so genannt wird. Das Neandertal hat auch einen musikalischen Background aufgrund seines Namens. Das ist benannt nach Joachim Neander, der selber ein Kirchenliedkomponist war und Pastor in Düsseldorf und sich dort gerne in diesem Tal aufgehalten hat. Da schließt sich der Kreis zur Musik wieder ein wenig. So, ich habe weit ausgeholt. Meine These ist, dass Rassismus nach wie vor allgegenwärtig ist.
Ja.
Und dabei der Begriff der Rasse als solcher bereits natürlich in Frage zu stellen ist. Rassismus zeigt sich in bewertenden Distinktionen in Bezug auf Merkmale wie beispielsweise Hautfarbe, Körpergröße, Sprache, Herkunft und viele weitere kulturelle Praktiken wie Essen, Kleidung, Körperideale, politische Kulturen, Musik, etc. Möchtest du das ergänzen?
Nö.
Ist so ein bisschen das, was ich mir im Vorwege ausgedacht habe.
Ja, nee, ist okay.
Und
fast sogar ein bisschen zu viel.
Es ist sehr weit gefasst, ja. Ja. In dem Zusammenhang sehe ich Flucht auch als ein Ergebnis von Krisen. In der Regel wird geflüchtet vor Krisen wie Kriegen, politischer Verfolgung, Unterversorgung, also Hungersnöte wären da klassisches Beispiel. Und wir können feststellen, dass in Ländern mit kolonialer Vergangenheit ein deutlich höheres Krisenpotenzial besteht. So, dieser Zusammenhang ist auch nicht neu. Und ich deute in dem Zusammenhang einen Großteil der Fluchtbewegungen, nicht zwangsläufig alle, aber einen Großteil von Fluchtbewegungen als Folge dieser rassistischen Kolonialisierungsbestrebungen der Vergangenheit. Das heißt, dort besteht ein sehr direkter Bezug zwischen der Fluchtdebatte, die wir heute führen, und der Kolonialgeschichte. Das ist ja so ein bisschen auch der Grundtenor der Post-Colonial Studies. Du bist sehr skeptisch.
Na, ich bin nicht skeptisch. Ich würde das jetzt gar nicht verneinen wollen oder so. Aber ich finde es, also ich überlege, ob das so, ob das zu einer, ob diese Feststellung zu einer Verbesserung der aktuellen Problematik führt. Also ich glaube, das ist ja, also ich glaube,
Nein, erstmal nicht. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig.
Ja, ja, das ist ja irgendwie,
das irgendwie einmal festzustellen.
Es ist halt schwer, sozusagen einen Umkehrschluss zu machen und zu sagen, was ist jetzt irgendwie, die Äthiopier waren nicht kolonisiert, geht's denen besser? So, also ne, ja, also das ist so.
Das funktioniert natürlich nicht, genau. Aber es zeigt halt eben auch Zusammenhänge auf zwischen.
Das ist klar.
Die Kolonialgeschichte war ja nicht nur geprägt durch den Gedanken, dass man Völker ausbeutend unterdrücken wollte, sondern war von vielen Seiten auch motiviert durch das Bestreben, diesen Ländern so etwas wie Kultur zu bringen. Also Absolut. Es gab immer auch die Idee, diese Länder sind rückständig und wenn wir denen unsere Kultur bringen, dann geht es denen besser. Und das sind, glaube ich, schon dann Sachen, die sich widerspiegeln im heutigen Handeln, dass dieses Denken eigentlich nach wie vor da ist, dass sehr viele Leute denken, so die Kultur, die wir vertreten, das ist die, mit der es anderen auch besser gehen würde. Und dementsprechend versuchen wir, diese Kultur woanders auch zu implementieren oder durchzusetzen. Und da befinden wir uns in einem großen Kulturkampf. Aber
das ist
ich möchte so politisch gar nicht werden.
Also, ja, das ist ja, nee, da fängt man ja ganz, also das.
Da kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste.
Ja. So, darüber reden müssen wir über Kirche reden, müssen wir über Demokratie reden, müssen wir über Status quo von
Macht,
Menschenrechten,
Macht und Gleichgewicht.
Macht und Menschenrechten und von Bewertung von Errungenschaften, ja, auch der Gleichberechtigung, ne?
Ja.
Oder sind wir wieder beim Thema
Geschlechtergleichberechtigung
oder überhaupt auch reden und da immer sehr vorsichtig sein, ne? Also das ist ja immer so ein bisschen der Punkt, so, weil das ist ja dann das sehr schwer, sehr viel, sehr groß, das Thema.
Ja.
So.
Ich möchte aber eigentlich auf dieses Fluchtbeispiel zurück. Und von einer kleinen Studie berichten, die ich selber durchgeführt habe, wo es im Endeffekt um den Einfluss von Flucht auf Musikleben von Geflüchteten geht.
Schon veröffentlicht ziehen?
Ja.
Okay, erzähl.
Also jetzt gerade eben erschienen im Buch Musik und Migration von Wolfgang Kratzer. Ich wollte das gestern von der Post abholen. Also ich kriege dann mein Belegexemplar.
Ja.
Dann hat aber die haben mir so einen Zettel reingeschmissen.
Ja, aber
und das nicht bei den Nachbarn abgegeben. Ja, die Poststelle, bei der ich das abholen wollte, die zieht leider um. Also letzte Woche, ich war in Köln auf einer Tagung, deswegen war ich nicht zu Hause.
Und jetzt ist es irgendwo.
Die Poststelle zieht um und macht, glaube ich, heute Nachmittag wieder auf. Vielleicht fahre ich da gleich noch hin.
Na dann.
Und ich hoffe, dass die Pakete mitgenommen haben.
Okay, ja, das wird schon irgendwo sein.
Man weiß nie bei der Deutschen Post. Ich wollte fast schon wie Bushido böse twittern.
Ja, nee, also bitte.
Und ich twitter aber nicht.
Gut. Ist auch so eine Aneignung, bitte.
Ja. Bushido.
Ja.
Ein japanisches Wort für einen
richtig
Berliner Gangster-Rapper.
Also.
Und
auch eine bewusste Aneignung übrigens.
Agro-Berlin
hat es sehr stark klar implementiert und auch
von. Ich find Bushido aber einen sehr guten Künstlernamen. Also ich finde den toll.
Nee, das ist dieses ganze Agro-Berlin-Label ist ja so durch die Decke gegangen damals auch mit Sido, weil es halt so unglaublich gut platziert war. Auch und da auch Anleihen aus dem französischen Hip-Hop-Genre genommen hat und dann auch dieses Wu-Tang-Ding aus Amerika übernommen hat. Also nur als kurzer Zwischen, also das war dieses Agro-Berlin-Label war gut vermarktet.
Ich erzähle dir nachher mehr über das T-Shirt.
Ja, okay. Bitte, deine Fluchtgeschichte.
Und meine Fluchtgeschichte, die kommt jetzt nur sehr kurz. Ich fasse mich aber auch kurz, ja, aber weil
bitte,
wir
das ist sehr spannend.
Weit in der Zeit sind. Ja. Und zwar habe ich Interviews mit Geflüchteten geführt 2016, zusammen mit einem Kurs, mit dem ich zusammenarbeiten durfte. Und wir haben versucht, ein bisschen soziale Funktionen von Musik in dieser Notunterkunft, in der wir die Interviews gemacht haben, ja, zu erfragen und mussten da so ein bisschen feststellen, dass halt Austauschprozesse, gemeinsames Miteinander, ein gemeinsames Musizieren und so weiter stark zurückgegangen sind. Und eigentlich dieser kulturelle Austausch, den man sich auch hätte vorstellen können innerhalb dieser Notunterkunft, es waren, ich glaube, 1200 Leute, die da in einem Gebäude gelebt haben, auf engstem Raume, hat fast gar nicht stattgefunden, zumindest nicht nach dem, was wir dort erfragt haben, sondern es gab stärker tatsächlich eine Form von Isolation, gerade in Bezug auf Musik und Bestreben dahin, Musik dann individuell zu hören und eine Form von Erinnerungskultur dadurch zu schaffen. Das heißt, Musik wurde auch gesehen als ein Medium, um dann nationale oder kulturelle Identitäten im Nachhinein zu konstruieren.
Ja, da sind wir wieder bei Nettel.
Genau. Dadurch irgendwie auch eine Verbindung zum Heimatland herzustellen. Ja. Und was dazu noch eben kam, die Leute lebten teilweise, die meisten lebten ungefähr ein halbes Jahr dort bereits in der Unterkunft. Ja. Und die Notunterkünfte sind so die ersten großen Unterkünfte, wo die Leute untergebracht werden. Ja, ja. Es gibt viele große materielle Einschränkungen. Man darf nicht alleine kochen, also man kriegt immer alles Essen von der Essensausgabe und teilt sich die Zimmer mit vielen anderen Leuten.
Also es hat einen gewissen Touch einer totalen Institution,
würde Erwin Goffman sagen. Und die Leute sind sehr stark isoliert dort. Also es gab auch ein paar Leute, die dann in Berlin in Clubs gegangen sind, aber da die finanziellen Kapazitäten auch sehr, sehr
gering. Ja, aber Herr Söder will ihnen doch jetzt noch weniger geben.
Klar, weil die ja viel zu viel haben.
Das ist schlimm.
Und durch die Isolation kam es aber auch so gut wie nicht zu einem Kontakt mit Musik innerhalb Berlins. Also man könnte sich auch vorstellen, die Leute kommen hier nach Berlin und sind dann in der Lage, sich hier auszutauschen. Es bestand aber ein ganz großes Interesse. Die Leute haben vielfach einen Wunsch geäußert, mit, in Anführungsstrichen, deutscher Musik oder Berliner Musik in Kontakt treten zu können. Und das ist aufgrund der Unterkunft in dieser aufgrund der Unterbringung in dieser Unterkunft, denen oftmals verwehrt worden. So ein bisschen die Quintessenz dessen, was wir versucht haben, dort herauszuarbeiten. Und wenn es Kontakt mit deutscher Kultur gab, dann war das dann meistens in Form von so einfachen Liedern, wenn die Leute schon Sprachunterricht hatten. Dann werden diese Lieder eben in den Deutschunterricht teilweise mit eingebunden. Sowas wie Alle Vöglein sind schon da, war ein Beispiel.
Aha.
Ja, es war aber der Kontakt zwischen Geflüchteten und BerlinerInnen, der war fast nicht vorhanden und interessanterweise halt eben auch durch die wirklich sehr, sehr starke Enge in der Unterkunft auch der Kulturaustausch unter den Geflüchteten auch nicht ganz einfach. Das ist so ein bisschen meine kleine Feldstudie.
Mhm. Ich finde interessant, ich frage mich, ist das vielleicht so trivial, aber der Wunsch nach Kultur war ja dann vorhanden. Also im Sinne von, sind die Leute nicht irgendwie dann gestresst, überfordert und haben anderes sozusagen im Kopf, als sich jetzt irgendwie mit den anderen Kulturen, die dort sind, über Musik auszutauschen, so? Also
sehr, sehr unterschiedlich. Viele haben tatsächlich einen sehr
stressigen, geschlaucht sozusagen von dem Ganzen.
So. Ja, zum einen geschlaucht. Es ist oftmals so eine große Unsicherheit, die dort herrscht in Bezug auf die Zukunft.
Ja,
so.
Ja.
Und gleichzeitig haben viele aber auch dann nichts zu tun, weil sie einfach auf Behördenbescheide warten und so weiter.
Ja, also ich weiß
die schon. Zeit wäre theoretisch da. Man könnte jetzt noch untersuchen, was denn dann tatsächlich wichtig ist. Meine Erfahrung nach ist es so, dass unter den Bedingungen von Flucht andere Sachen wichtiger sind als jetzt direkt das sich austauschen über Musik.
Eben. Aber um mal auf die Aneignung zurückzukommen. Aber ich meine, also die Quintessenz ist die, dass da jetzt keine Musik so viel stattfindet, oder?
Genau.
Also,
die Quintessenz ist, dass eigentlich ein musikalischer Austausch, der vielleicht wünschenswert wird, der auch gerne postuliert wird, gerade von Kulturinstitutionen, dass der unter den Lebensbedingungen der Menschen so nicht stattfindet.
Hast du nicht im Hildesheim im Dezember was etwas anderes gesagt?
Nein, habe ich bestimmt nicht. Muss ich noch mal gucken. Der Vortrag ist online.
Okay, ja, ich hatte den Eindruck, dass es schon, also ja, nein, ich kann es verstehen, aber dann würdest du ja sagen, dass quasi die Situation, die politisch-gesellschaftliche Situation letztlich ja auch zu einem Negativeffekt hat jetzt in dem Bereich von was Aneignung von Musik betrifft.
So. Ja, in dem halt eine große Isolierung stattfindet, ja. In dem
Im
Kontext von Flucht.
Und das ist natürlich, und da könnte man sagen, also das ist jetzt vielleicht eine steile These nach fortgeschrittener Zeit, dass im Kontext von Migration vielleicht dieser Input stärker ist.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil natürlich gerade im Kontext von Flucht die Unterbringung in diesen Unterkünften stattfindet, die halt einen starken Einfluss auf das Musikleben tatsächlich einfach haben, weil das quasi das Zuhause ist der Leute. Und bei anderen Formen von Migration erfolgt oftmals keine Unterbringung in solchen Unterkünften.
Ja.
Dadurch gestaltet sich dann eben auch das kulturelle Leben anders. Und an den Punkten bin ich aber auch so ein bisschen dran. Da forsche ich gerade. In ein paar Jahren gibt's dann.
Ja, ja. Das ist ja immer das Interessante, ne? Das ist ja irgendwie, wobei natürlich ich muss nochmal an den Neandertaler denken da. Also das ist ja auch irgendwie ganz putzig, was die geschrieben haben da.
Ich glaube, der Grundgedanke, weshalb die das auch reinschreiben, ist natürlich auch so ein Eingreifen in aktuelle Debatten, ne? Also sagen, Migration ist nicht etwas, was neu ist. Gleichzeitig halte ich es aber auch immer für wichtig, dass in der Neuzeit und besonders auch seit dem 19. Jahrhundert durch neue Formen der Mobilität und dann im 20. Jahrhundert wird das immer stärker, neue Formen von Migration und eine neue Qualität von Migration auch stattgefunden
hat. Kannst du alles in meinem Buch nachlesen?
Landet in der Literaturliste auf jeden
Fall. Das ist sehr nett von dir.
Ich hab's mir ausgeliehen aus der Bibliothek.
Sehr gut. Du hast ja mein eigenes, Menschen lesen mein Buch. Nein, hast du mal geguckt, ob es benutzt ist? Ob es irgendwie so, ob du den Eindruck hast, es haben Menschen in der Hand gehabt?
Also ich habe schon den Eindruck, es haben Menschen in der Hand
gehabt.
Das ist, also der Einband ist so ein bisschen angefleddert.
Das ist so ein bisschen wie bei, das liegt sogar im Grimm-Zentrum, das wusste ich gar nicht.
Das liegt im Grimm-Zentrum.
Ach so.
Es liegt nur im Grimm-Zentrum.
Oh.
Es liegt nicht in
nicht
in der musikwissenschaftlichen Bibliothek. Aber vielleicht sollten wir das mal anregen.
Wie bei Words in Music mit Hugh Grant, wo er diesen abgeheiferten 80er-Jahre Musiker spielt. Hugh Grant, ein Liebesfilm.
Wie heißt der Film?
Auf Deutsch heißt der Mitten ins Herz.
Habe ich nicht gesehen.
Words in Music. Und der war in so einer Teenie-Pop-Band in den 80er Jahren, also so ein bisschen angelehnt an Wham. Er hat dann ein Solo-Album aufgenommen und hat dann eine Kerbe reingemacht in den Music Store, um zu gucken, ob das Album verkauft wird. Bei meinen Büchern sollte ich auch irgendwie so eine Kerbe reinmachen und gucken, ob sie jemand in der Hand hat. Nein, aber da habe ich, also ich habe darüber geschrieben, aber ich habe vor allen Dingen gebe ich dort in diesem Buch natürlich Verweise auf, was weiß ich, Christiane Hartzig, What is Migration History?
Ja.
Also wo einfach Dinge, wo natürlich all das drinsteht. Deshalb ist es für jetzt, da sind wir wieder, wo ich sage, wo ist der Durchlass? Und dafür sind ja dann solche, dafür wird es ja so kuratiert in Neandertal.
Ja.
In Mettmann.
Ja. Heißt das so? Das heißt so, ne?
Mettmann, ja. Bei Düsseldorf.
Ja.
Dadurch wird die Durchlässigkeit von Wissenschaft sozusagen in die Gesellschaft, ne? Weil jeder Wissenschaftler würde ja sagen, so what? Natürlich gibt's Migration schon immer. So, das ist ja völlig, also es ist ja ein Gemeinplatz.
Ja.
So, das ist jeder, der sich damit beschäftigt, so. Aber das ist natürlich, dafür ist das ja da. Also dafür, das ist ja eigentlich auch der museale Auftrag.
Genau.
Ist heute sehr allgemein.
Bildung weiterzugeben. Museum als Bildungsinstitution.
Aber nee, über Aneignung, also um das mir wenigstens zu nennen, ist es natürlich so, also ich habe ja was zu subkultureller Aneignung auch gemacht, wie du weißt.
Ja.
Im Bereich Skinhead-Forschung von Musik, Orientierung, und da sind wir natürlich wieder auch bei Gender, oder bei Race, also es wird Musik von gewissen Gruppen, Volksgruppen oder Geschlechtergruppen auch angeeignet, so in erster Linie Subkulturen, ne, das ist das Hauptthema, aber auch worüber wir gar nicht jetzt gesprochen haben oder nur angedeutet haben, was natürlich immer mitschwingt, ist auch Musik und Politik und Musik und Religion, ne? Also eine religiöse Aneignung von Musik ist ja up to date.
Ja. Ich bin auch immer sehr zwiegespalten, inwiefern ich so eigene politische Haltungen, Ideologien immer mit reinbringen soll. Ich bin dann jetzt letzte Woche auch gefragt worden, wie ich denn zu manchen Sachen dann politisch stehe. Ich habe mich jetzt für die meisten Also wie es nachher in der Diss aussieht, muss ich mal schauen. Aber für die meisten Sachen, wenn ich so auftrete nach außen, habe ich mich dazu entschieden, natürlich auch meine politischen Meinungen sichtbar zu machen, weil ich
irgendwie gar nicht herumkomme. Ich bin SPD-Mitglied, du hast mich schon geoutet.
Du bist SPD-Mitglied, ich habe dich schon geoutet.
Ja. Nee, aber das ist richtig, Farbe zu bekennen. So, also egal, ob man da aneckt oder nicht.
Und hundertprozentige Objektivität ist ja sowieso nicht möglich.
Nein. Also, aber das ist natürlich, genau, aber um von Aneignung nochmal zu sprechen, es ist schon interessant, wie gesagt, wir haben das jetzt, wir werden jetzt auch aufhören, denke ich mal, so, mit so unserem Podcast, weil das wirklich schwer ist. Also zum Beispiel, ich denke, dass, es ist ja quasi eine Art Kick-off Cultural Studies Podcast, den wir jetzt gerade gemacht haben.
Das stimmt. Ich war super gespannt, wie der wird, weil wir sehr viele große Fässer aufgemacht haben.
Eben.
Und
also
uns nicht an einem Gegenstand abgearbeitet haben,
wir können
wie
wir es
die letzten Male gemacht haben.
Absolut. Wir können Faseln ziehen. Wir können jetzt noch eine halbe Stunde faseln. Es ist so, Musik und Politik, ne, haben wir angerissen als Aneignung. Ne? Gibt es konkrete Beispiele auch von totalitären Staaten, dass sie auch wirklich Musik auch in der Ästhetik lenken?
Ja, natürlich.
Ganz nicht stark. Nur totalitäre Staaten, auch das Goethe-Institut hat das gemacht.
Ich wollte gerade sagen, bis heute eigentlich.
Ich verweise
also, was Deutschland also dann nach außen hin repräsentiert, wird natürlich ganz, ganz stark durchs Goethe-Institut gelenkt.
Richtig. Wir haben geredet über Musik und Religion, was natürlich auch sowohl von der Seite des Künstlers als auch von der jeweiligen Kirche gewisse, also es gibt verschiedene Strömungen, so, ne? Ja. Es gibt Kirche vereinnahmt Musik, aber auch Musik vereinnahmt aber auch die Kirche oder die Religion für sich, ne? Das ist ein gegenseitiges Subkulturen vereinnahmen. Dann hast du halt letztlich eine Aneignung von Komponistinnen, die Musik aus anderen Kulturen auf eine andere Art von Gewichtung implementieren in ihrer Komposition, ne? Das, was ich gesagt habe, sei es Scarlatti, wie auch immer. Also ich glaube, ich bitte postet, wir machen keine Kommentarzeilen auf, oder? Sowas ist ja, braucht man nicht so.
Weiß ich noch nicht. Ich weiß ja nicht, wo die Sachen nachher landen.
Ich dachte, Kommentarzeilen sind nur für Klicks und für Links und für Guerilla-Marketing und für Affiliates wichtig und nicht für Inhalt.
Also ich persönlich finde Kommentare ganz schön, aber da müssen wir uns jetzt nicht festlegen.
Sollen
die Leute uns schreiben? Man findet uns ja, wenn man uns googelt.
Ja, um Gottes Willen. findet man, glaube ich, sogar meine E-Mail-Adresse. Jedenfalls wollte ich nur damit sagen, um nochmal auf Scarlatti zurückzukommen, ich glaube, das ist so mit das Erste in der Forschung, 1700 Knirsch, wo man halt mal konkret, also wo man halt auch Material hat,
wo man Notentext hat,
wo man das anhand
dessen
man es
auswerten kann.
Ja. Genau, also wie gesagt, selbst da, und dann geht es immer auch um die Gewichtung, also das sind alles Themen, die unter diesem Deckmantel Aneignung von Musiken
ablaufen.
Wir können eine Extrasendung machen zu allen diesen Themen. Musik und Gender, genau. Musik und Religion.
Vielleicht sollten wir es jetzt einfach deckeln. Du hast angesetzt zum Schlusswort irgendwas, was noch fehlt.
Wikipedia.
Ja, wir haben lange überlegt, machen wir die Kategorie, was sagt Wikipedia
ganz
dazu? Wikipedia,
alles. Cultural Studies.
Wir haben komplett Wikipedia durchgelesen. Genau. Fassen wir euch mal kurz zusammen, was da drin steht.
Ja.
So, machen wir die Kategorie. Ich habe jetzt einen Artikel hier ausgedruckt, den ich nicht komplett gelesen habe und bei dem ich auch nicht so richtig weiß, inwiefern der passt. Aber er
Lies doch mal vor, was du ausgedruckt hast. Sag mal, was du ausgedruckt hast.
Okay, wir machen unsere Kategorie.
Kurz.
Einspieler ab.
Was sagt Wikipedia dazu?
So.
Bring.
Ja, was sagt Wikipedia dazu? Ich habe mal ein bisschen geschaut, was es auf Wikipedia für Artikel gibt. Es gibt, das ist jetzt nicht überraschend für uns, keinen Artikel zu musikalischer Aneignung, aber, jetzt kommt das große Aber, einen Artikel zu kultureller Aneignung und den habe ich mal ausgedruckt. Der ist nicht so super lang. Ihr hört das Papier.
Ja.
Das sind insgesamt 8 Seiten, wobei ein Großteil davon dann Internetlinks sind. Dieser Artikel heißt kulturelle Aneignung. Und ich habe ihn mal durchgearbeitet, um zu schauen, was denn dort über kulturelle Aneignung geschrieben wird. Und bin leider sehr enttäuscht worden von dem AutorInnen-Team. Gleich zu Beginn des Wikipedia-Artikels wird direkt auch angemerkt, dass dieser Artikel einer Überarbeitung bedarf.
Ja.
Und Es wird zudem darauf verwiesen, dass der Artikel teilweise einfach nur eine Übersetzung des englischen Wikipedia-Artikels ist. Das Ganze wurde allerdings schon 2017 angemerkt. Das heißt, es hat sich relativ lange nichts in diesem Artikel getan. Leute, die ihr das hört, bitte schreibt doch mal den Artikel kulturelle Aneignung ein bisschen um, ergänzt ihn. Daniel und ich, wir haben leider nicht die Zeit dazu. Also, den Beginn des Artikels möchte ich auch vorlesen. Hier steht: Kulturelle Aneignung ist die Bezeichnung für unterschiedliche gesellschafts- bzw. kultur- und medienwissenschaftliche Begriffe. Erste Erwähnungen erfuhr die kulturelle Aneignung in den 1970er und 1980er Jahren. Wie im aktuellen ethnologischen Sprachgebrauch bezieht sich kulturelle Aneignung dort vor allem auf die Differenz zwischen verschiedenen Möglichkeiten der Wahrnehmung kultureller Phänomene. Kulturelle Aneignung kann als Prozess strukturierter Transformation verstanden werden, in dem nach einem Kontakt, auch Annahme, Erwerb, Objekte mit spezifischen Eigenschaften verschiedenen Transformationen unterworfen werden. Zu den Teilprozessen der Transformation zählen die Umgestaltung, die Umbenennung, die gegebenenfalls andere Kontextualisierung und die Einverleibung, in Klammern Inkorporierung, des Objekts. Aus dem Zusammenspiel eines oder mehrerer Teilprozesse ergeben sich neue Traditionen. Das steht bei Wikipedia. Das heißt, wir haben hier etwas sehr Ähnliches wie den Nettel-Artikel, den du vorhin vorgestellt hast, Daniel.
Genau, aber also,
ne, wir haben,
wo wir drüber geredet haben,
quasi eine Systematisierung dessen, was kulturelle Aneignung ist, die allerdings dann im weiteren Verlauf des Wikipedia-Artikels leider nicht vertieft wird, sondern hier wird ein anderer Fokus gesetzt. Das steht dann auch noch zu Beginn des Artikels. Ich lese wieder vor. Mit einer anderen Akzentuierung wird kulturelle Aneignung, Englisch Cultural Appropriation, in der US-amerikanischen Critical Whiteness-Bewegung genutzt. Der Begriff dient hier unter anderem zur Reflexion von Macht- und Diskriminierungsverhältnissen, auf deren Grundlage traditionelle Gegenstände der materiellen Kultur verschiedener Ethnien als Substrat für Kommerzialisierungsprozesse instrumentalisiert werden. Diese Form kultureller Aneignung wird kritisiert, da die betroffenen Kulturen verloren gehen oder verfälscht werden können. Zudem kann die externe Kommerzialisierung die wirtschaftliche Betätigung in den betroffenen Ethnien beeinträchtigen. Und im weiteren Verlauf dieses Wikipedia-Artikels wird sich dann vor allem auf diese Diskurse der Critical Whiteness Bezug genommen. Hier wird sogar von einer Critical Whiteness-Bewegung gesprochen. Finde ich ein bisschen schwierig, ja, weil Bewegung beinahe nach so einer Sekte klingt oder sowas. Dass das Ganze auch einen wissenschaftlichen Background hat, wird hier zumindest in der Begriffswahl so ein wenig unterschlagen. Und wenn ich da mal weiter durchschaue, ist dann leider das, was hier auch über Critical Whiteness geschrieben hat, zum einen sehr spärlich, kaum wissenschaftlich belegt und es wird dann ein wenig eingegangen auf Kritik am Konzept der Critical Whiteness und gleichzeitig auch eingegangen auf Motive, weshalb Konzepte von solch einer kritischen kulturellen Aneignung funktionieren können. Hier wird eingegangen darauf, dass über Prozesse kultureller Aneignung auch subversive Prozesse in Gang gesetzt werden können und zum Beispiel Minderheiten eine Art Empowerment erhalten können. Ein Beispiel, was vielleicht für uns interessant ist, weil es sich auch auf Musik bezieht, ist das Beispiel der Mods im Vereinigten Königreich. Also Mods, M-O-D und dann S, Plural S hinten dran, aus den 50ern und 60er Jahren, die dann quasi Kleidungsstil von einem gehobenen Bürgertum übernommen haben, ne, das Tragen von Anzügen und so weiter und auch nationale Symbole wie den Union Jack übernommen haben und die dann überhöht, überspitzt haben. Bestes Beispiel dafür sind The Who, die dann vor dem Union Jack posieren in maßgeschneiderten Anzügen und so weiter. Das heißt, hier werden Symbole der gehobenen Mittelschicht angewendet, um damit die Jugendkultur, die The Who damals vertreten hat, zu stärken und gegenüber der als konservativ und spießig verschrienen bürgerlichen alten Oberschicht zu positionieren. Solche Prozesse gab es natürlich immer wieder.
Genau.
Die Diskussion um Critical Whiteness wird stark geprägt durch die Forschung in den USA, bezieht sich dabei dann oftmals auf Religion oder Hautfarbe. Eine Sache, die hier in Deutschland, zumindest die Hautfarbe, oftmals nicht so stark diskutiert wird. Und dann werden weiter Beispiele genannt. Und was ich dann schwierig finde am Wikipedia-Artikel und was mich dann tatsächlich auch stört, ist, dass hier ein sehr aktuelles Thema, auch ein sehr komplexes Thema, relativ vereinfachend dann doch wieder dargestellt wird. Hier wird lange nicht so in die Tiefe gegangen, wie das eigentlich notwendig wäre. Es werden drei Beispiele genannt: Indianer, Afroamerikaner, Aborigines. Und allein diese Wortwahl widerspricht eigentlich schon so ein bisschen den Werten, für die die Critical Whiteness-Bewegung steht. Ich benutze hier jetzt mal das Wort Bewegung sehr bewusst.
Salopp formuliert.
Die Überschrift Indianer würde so wahrscheinlich kaum gebraucht werden, wenn wir über Political Correctness sprechen und über die Ermächtigung von Minderheiten, gerade von unterdrückten Minderheiten wie den indigenen Völkern Amerikas. Da finde ich es dann doch ein bisschen höhnisch beinahe, dass im Wikipedia-Artikel dann trotzdem von Indianer gesprochen wird und nicht von Ureinwohnern oder Native Americans oder so etwas. Und dann steht am Ende dieses Wikipedia-Artikels ein kurzer Abschnitt Kontroversen. Und hier wird es dann leider ziemlich peinlich, wie ich finde, weil da einfach beinahe so ein bisschen wahllos, so erscheint mir das, irgendwelche Beispiele aus der Popmusik ausgewählt werden. Beispiele für kulturelle Aneignung. Also hier steht dann zum Beispiel, ich lese vor, Selena Gomez trug während einer Aufführung einen Bindi. Bindi, das ist der Punkt, der von vielen Hindus auf der Stirn getragen wird. Oder Pharrell Williams posierte 2014 in einem Warbonnet auf der Titelseite der LUK. Das ist der indianische Kopfschmuck mit den Federn, wo ich mich so ein bisschen frage, ja, Leute, müsst ihr jetzt am Ende irgendwie Kontroversen nochmal aufzeigen in einem vermeintlich wissenschaftlichen Artikel? Soll das den Artikel interessanter machen? Soll das dem Artikel zu einem gewissen Klatschpotenzial verhelfen? Ich weiß es nicht ganz genau. Dann folgen noch ein paar Links zu weiteren Wikipedia-Artikeln. Eine viel zu lange Liste an Einzelnachweisen, die allerdings alle auf irgendwelche Zeitungsartikel, die online verfügbar sind, verweisen und leider keine Literaturliste zu wissenschaftlicher Literatur über kulturelle Aneignung. Da müssen wir scheinbar ein bisschen ran.
Ja, auf eine gewisse, auf jeden Fall.
Ja, ich würde den Artikel ehrlich gesagt nicht empfehlen. Hört lieber unsere Sendung oder lest ein vernünftiges Buch. Ich weiß jetzt nicht, ob der englische Artikel, ob der deutlich besser ist als dieser deutsche Wikipedia-Artikel. So ist das leider mit der Wikipedia. Schreibt doch selber ein bisschen dazu und macht den Artikel schöner. Das würde mich freuen.
Ich finde, du hast so einen negativen Schwerpunkt mit der Auswahl des Wikipedia-Artikels. Du hättest das auch zusammenleben oder so. Oder Integration, vielleicht, das klingt, ich bin jetzt so ein bisschen traurig.
Du findest ein bisschen, es ist so negativ für den Abschied.
Ja, darf ich eine Geschichte aus deinem Fenster erzählen zum Abschied?
Erzähl eine Geschichte aus meinem Fenster.
Gerade war Hofpause, wir befinden uns hier gegenüber von einer Schule.
Ja.
Und es haben offenbar, das ist eine Grundschule.
Das ist eine Grundschule.
Sehr junge Damen, junge Mädchen, definitiv mit einem anderen religiösen Ansatz, was man an ihren Kleiderformen gesehen hat.
Ja.
Klammer auf, Kopftuch.
Anders, also nicht christlich.
Nicht christliche Formen, also wer weiß, vielleicht war es auch eine Nonne so, aber ich gehe mal davon aus, dass, dass also wie auch immer, eine junge Frau mit Kopftuch und eine ganz offenbar etwas dunkelhäutige Frau mit einem sehr, sehr klar definierten jungen Mädchen mit sehr blonden Haaren und sehr heller Haut, haben dort gerade dort zusammen Abzählreime und so Klatschspiele gespielt.
Das ist toll.
So dieses, ne? Dieses, ja. So, kennst ja, du das so? Dieses, bei Müller hat's gebrannt, brand, und so, genau. Das haben die gerade ja. Hier gespielt, und da habe ich mir auch irgendwie so kurz überlegt, ich bin naiv, das weiß das Szenen. Dass die Welt vielleicht doch gar nicht so schlecht ist.
Die Welt ist ja
die
auch
lachen
nicht,
da
die Welt ist
und
ja
haben
auch
Spaß
nicht
und so.
Lass uns doch damit aufhören. Ich pack noch Spivak in die Literaturliste. einfach, ja. Weil sie über die schwarze Frau schreibt und
sehr
wenn
gerne.
Wir schon dabei sind.
Sehr gerne. Aber dann machen wir jetzt hier Schluss. Wir haben viele, ich denke, hoffentlich haben wir euch viele Denkanstöße gegeben, wo ihr vielleicht dann auch mal nachschauen könnt, und wir versuchen das weiter zu verzweigen.
Ja, und schauen mal, was aus diesem Podcast wird, was mit diesem Podcast wird.
Ja.
Dann auf Wiedersehen. Ich hoffe, die Sendung war nicht zu zerfahren.
Auf Wiederhören.
Es grüßen euch Herr Prieske und
Herr Siebert.
Ja. Bis bald.
Tschüss.